Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese den Predigtext aus Matthäus 20. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Taglohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde angeworben waren und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen und sie empfingen auch ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch hast du sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sprach zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm was deines und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum Scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Wie immer in Jesu Gleichnissen und Parabeln, und das unterscheide ich jetzt heute gerade mal nicht, geht es auch in dieser Geschichte erstmal wieder darum, dass wir verstehen, worum es überhaupt geht, und dann im zweiten Schritt darum, dass wir verstehen, was es für uns bedeutet. Denn es bedeutet für uns heute in Teilen zumindest etwas anderes als für die Menschen damals. Schon allein deshalb, weil wir hier in Norddeutschland leben und keinen einzigen Weinberg in der Nähe haben, und wir das schon gar nicht verstehen. Aber zum Glück ist das heute auch nicht so sehr das Thema, sondern es geht mehr um die Frage, wer wann angestellt wird. Und auch das verstehen wir nur so halb, weil Tagelöhner gibt es bei uns eigentlich in dem Sinne, wie es damals war, gar nicht mehr. Wir kennen ja den Mindestlohn und haben alles geregelt. Aber wir gehen jetzt einmal die Geschichte von vorne nach hinten durch. Mal so kurz, was passiert da eigentlich und was müssen wir dazu wissen? Dann zweiter Anlauf, das Thema, was bedeutet das potenziell für uns. Und da kann ich schon sagen, das könnte interessant werden. Wenn du schon lange Christ bist, ist was für dich dabei. Und solltest du noch gar nicht Christ sein, ist hundertprozentig was für dich dabei. Also eigentlich fällt mir gerade niemand ein, für den nichts dabei ist. Mal sehen. Also das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Das Himmelreich lernen wir jetzt schon gleich, da geht es nicht um Müßiggang. Denn Jesus vergleicht hier das Himmelarbeit mit harter körperlicher Arbeit. Und damit sind wir schon in einer Kirchengemeinde aus der Komfortzone rausgetreten, innerhalb von 15 Sekunden Predigtext. Denn es geht hier an der Stelle um Erntehilfe. Es ist also ein Beteiligungskonzept auf irgendeine Weise. Und es scheint so, als würde Gott dir in irgendeiner Weise etwas zumuten wollen. Aber das klingt mehr so an. Es geht ja am Ende um was anderes. Aber auf jeden Fall redet Jesus schon mal, wenn er vom Himmelreich redet, auch von Beteiligung und Mitmachen. Und es scheint so, als würde sich der Hausherr in diesem Gleichnis Gedanken um seinen Weinberg machen. Also um das, was ihm so gehört. Und er scheint irgendwie der Auffassung zu sein, es wäre eine Ernte einzubringen. Und er scheint irgendwie auch der Auffassung zu sein, es müsste Menschen geben, die das tun. Und es scheint auch nicht so zu sein, als hätte er lauter Hauptamtliche, die das einfach mal von sich aus tun. Sonst würde der Hausherr nämlich beim Frühstück sitzen, während seine ganzen bezahlten Knechte losgehen würden und auf Pastorenstellen die Arbeit tun. Ist aber hier nicht der Plan, sondern der Hausherr rennt in der Gegend rum, morgens um 6 und sucht Leute. In seinem Weinberg scheint also etwas unverrichtet zu bleiben und er hat auch einen Verwalter, aber der Verwalter tut das alles offenbar nicht. Immerhin. Das ist in einer Welt, ich habe es gerade auf YouTube gesehen, da wurde in einem Werbespot angepriesen, ich glaube von der Aktion Mensch, Rente mit 40. Da lag also so ein Typ in der Hängematte und der tat gar nichts mehr mit 40 Jahren. Da habe ich gedacht, okay, der würde mit dem Predigtext Probleme haben. Denn da läuft der Haus herum und sucht Arbeiter und der will definitiv nicht dabei sein. Er liegt da nämlich und dann am Ende sagt er, er hat noch was Gutes getan, aber er hat auch Rente mit 40. Er muss jetzt also sein Leben lang nichts mehr tun. Naja, und dann ist da diese Welt der Tagelöhner. Da stehen also lauter Leute irgendwie in der Gegend rum und warten darauf, dass irgendjemand sie mal fragt, ob sie mitmachen würden. Das, habe ich gedacht, kommt unserer Welt schon näher, denn eigentlich möchten wir, glaube ich, auch gern gefragt werden nach irgendwas. Dass mal jemand sagt, würdest du mitmachen? Bist du dabei? Ich habe mich immer gern fragen lassen. Heute muss ich sagen, ja, wir haben alle einen Burnout, also ich jetzt nicht, aber wir sind alle sehr belastet und haben alle viel zu tun. Aber in Wahrheit ist es so, wenn wir mal nett gefragt werden, würde ich sagen, bin ich gern dabei. Fragst du mich nett, sage ich vermutlich ja. Das hätte ich nicht sagen sollen. Also, ich sage dir einfach, du hast nicht nett gefragt. Und dann passiert, was da so passiert in der Geschichte. Also er geht morgens um 6 los, er findet schon die Ersten und dann macht er mit denen eine Vereinbarung. Da wird ein Silbergroschen vereinbart. Ich habe nachgelesen, das ist ein Denar. Und übrigens hochinteressant, die Numismatiker unter uns, irgendjemand dabei, der sich für sowas interessiert, Münzsammlungen, sagen nämlich, der Denar war der Dollar seiner Zeit. Das war das am weitesten verbreitete Zahlungsmittel, vielleicht sogar bis heute hin das weltweit verbreiteste Zahlungsmittel. Der Denar war echt ein Erfolgskonzept und ein Denar ernährte eine Durchschnittsfamilie einen Tag. Das heißt, wenn du einen Denar am Tag hattest, ging es deiner Familie schon mal okay. Nur die richtig gut Bezahlten hatten mehr als einen Denar am Tag, aber so ein römischer Centurio, der hat schon richtig Geld nach Hause gebracht. Aber wer einen Denar hatte, da war es schon mal okay. Und dann geht der Hausherr nochmal wieder los, da fragt man sich schon, wieso? Hat er morgens nicht genug Leute gefunden, denn da stehen ja später, also wir rechnen mal von 6 Uhr ne, und dann immer die dritte Stunde danach wäre so 9 und die, was steht da noch, die sechste Stunde, na, ihr könnt euch das ja ausrechnen, geht er immer noch mal los und wiederholt das den ganzen Tag über. Bis 17 Uhr sucht er noch Leute. Und immer wenn er irgendwelche Leute rumstehen sieht, dann sagt er, wollt ihr noch mitmachen? Die sagen, jawohl, sind dabei, alles klar, sie vereinbaren sich. Er sagt dann nicht mehr, dass sie einen Denar kriegen, er sagt nur, ich werde dir geben, was recht ist. Was immer man darunter verstehen kann. Und sie gehen alle noch los, bis dann um die 11. Stunde, 17 Uhr, da wird es ein bisschen interessanter. Da ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Das klingt schon so halb vorwurfsvoll, finde ich. Und ich glaube, das passiert nur, weil es in unserem Gleichnis stattfindet. Denn in Wahrheit würde wahrscheinlich keiner mehr für die letzte Stunde noch jemanden suchen und ihm dann noch Vorwürfe machen, dass der da faul in der Gegend rumsteht. Aber unser Hausherr in unserem Gleichnis tut es. Es ist fast ein Vorwurf da, warum seid ihr nicht an der Arbeit? Sie sagen dann, es hat uns keiner angeworben und er schickt sie auch noch in den Weinberg. Soweit, so gut. Währenddessen haben die da alle geschuftet in der Hitze und die, die morgens um 6 angefangen haben, haben sich offenbar was überlegt. Naja, sie kommen in die Überlegung, als es nämlich am Abend mit der Bezahlung losgeht. Da ruft der Herr seinen Verwalter, der offenbar nicht losgegangen ist, um die ganzen Arbeiter zu suchen und der nicht die ganze Arbeit allein gemacht hat. Und er sagt zu ihm, so, jetzt fangen wir mal hinten an. Such dir die Letzten, die gerade noch gekommen sind und gib denen mal Geld. Und das tut der Verwalter auch und er zahlt immer jedem einen blanken silbernen Denar in die Hand. Und ich denke mir so, da werden doch die eine Stunde gearbeitet haben, sich richtig gefreut haben. Und es kommt aber auch eine Frage ins Spiel, nämlich die nach dem Wert der Bezahlung. Und da habe ich ein bisschen nachgeguckt, ich hatte nämlich eine Geschichte im Kopf, kann ich das Bild mal sehen? Mal sehen, ob das klappt. Ich habe ein Bild an Silas geschickt, vielleicht ist es jetzt da. Silas, das Bild, hast du das? Ah, ist da, alles da, genau. Das ist Rosa Finnegan. Rosa Finnegan ist schon ziemlich alt. Ich weiß nicht, wie alt, ich habe es nicht rausfinden können, aber sie arbeitet in einer amerikanischen Firma, die heißt Vita Needle. Also irgendwie, es hat was mit Nadeln zu tun und mit Leben zu tun. Und das ist eine Firma in den USA, in der das Durchschnittsalter der Angestellten 74 Jahre ist. Der Älteste, den ich da gesehen habe, war kurz vor 100 und die Jüngsten müssen dann ja irgendwas bei 60 sein. Und du darfst in dieser Firma nur arbeiten, wenn du eine Bedingung noch erfüllst. Du musst in der Lage sein, die Treppe zur Montagestelle, also da, wo diese ganzen Nadeln hergestellt werden, noch hochzusteigen. Wenn du das nicht mehr kannst, bist du raus. Solange du das aber kannst, da darf dir auch jemand bei helfen, solange du da noch hochgehen kannst, darfst du noch mitarbeiten. Und jetzt kommt's. Warum, fragen wir uns mal, arbeiten die da? Meint ihr, dass es um Geld geht? Vermutlich nicht. Es geht um was anderes. Und diese Frage ist mir in den Kopf gekommen, als ich über die nachgedacht habe, die am Ende des Tages noch angefangen haben, für eine Stunde mitzuarbeiten. Die sind ja gar nicht mehr warm geworden bei der Arbeit. Also bis die richtig angefangen hatten, irgendwas zu tun, war der Tag schon um. Trotzdem haben sie sich noch anwerben lassen. Im Gegenteil, sie haben sogar gesagt, uns hat keiner gefragt. Wir wären gern gefragt worden. Da fragt man sich doch so nach dem Wert des Menschen, nach dem Wert von Arbeit und ob eigentlich, und das war meine Frage, die diesen Denar gebraucht hätten. Die da, bei Walter Niedl, würden wahrscheinlich auch umsonst arbeiten, schätze ich mal. Denn wer mit fast 100 noch zur Arbeit geht, tut das nicht, weil er Geld verdienen will. Ich meine, in Amerika ist das Sozialsystem ja auch Mist und es ist gerade auch nicht besser geworden durch Trump, das wissen wir schon. Aber trotzdem ist es so, dass die, selbst wenn sie Geld brauchen, glaube ich, noch einen anderen Wert darin sehen. Kommen wir gleich hin zurück. Naja, und nun jedenfalls, die zum Schluss angefangen haben zu arbeiten, bekommen ihren Silbergroschen. Und ich finde, es ist für die eine echt gute Nachricht. Ich glaube, da wird es eine Menge strahlende Gesichter gegeben haben. Denn sie haben am Ende noch den vollen Lohn bekommen. Und den vollen Lohn zu bekommen, das fühlt sich immer gut an. Lohnkürzungen sind immer schlecht. Wenig zu kriegen ist immer doof. Es geht doch auch darum, dass wertgeschätzt wird, auch finanziell wertgeschätzt wird, was wir tun. Wir als Kirchengemeinde übrigens tendieren dahin, den höheren Lohn zu zahlen. Wir achten darauf, dass wenn wir Leute hauptamtlich anstellen, nur mal so als Nebenbemerkung, dass wir einen guten tariflichen Lohn zahlen, weil wir finden, dass unsere Leute, die bei uns angestellt sind, auch vernünftig bezahlt werden müssen. Wir drücken das nicht runter. Das probieren wir gar nicht erst. Aber nun, für den, der jetzt hier am Ende gearbeitet hat, ist es ein großes Glück. Die, die aber am Anfang angefangen haben, fangen an zu murren und zu knurren. Denen gefällt das nicht so richtig gut. Sie haben sich offenbar irgendwas ausgerechnet, was ihre Arbeit nun wert wäre. Und da ist mir aufgefallen, dass es eigentlich zwei Möglichkeiten gab, die Sache zu bewerten. Einmal von der Vereinbarung her. Die Vereinbarung war am Anfang des Tages, du kriegst deinen Silbergroschen und ehrlich, sie kriegen auch ihren Silbergroschen. Oder sie konnten es vom Vergleich her bewerten. Sie konnten gucken, was mit den anderen los ist. Und es ist nicht das erste Mal im Leben, dass mir auffällt, dass sich vergleichen nicht unbedingt gut tut. Denn vom Vertrag her haben sie gekriegt, was sie vereinbart hatten. Eigentlich müsste es ihnen gut gehen, tut es aber nicht. Und es tut es deshalb nicht, weil es am anderen besser geht. Und ich weiß, wovon ich rede. Denn mein Schwager war bei Böhringer direkt unter dem Vorstand angestellt. Also meine Schwiegerfamilie, die sind richtig reich. Also uns geht's gut, ich bin Beamter, ich kriege so wie ein Lehrer ein echt gutes Gehalt. Wir haben wirklich keinen Grund zum Klagen und wir können auch in Urlaub fahren und wir sparen gerade auf einen längeren Urlaub und wollen nochmal wegfliegen im nächsten Jahr und das können wir. Immerhin so viel Geld verdiene ich als Pastor, wie ein Lehrer halt. Lehrer sind auch gut bezahlt. Mein Schwager aber, der hat richtig, richtig, richtig viel Geld. Also die haben da ein bezahltes Haus und mehrere Autos und er hat noch einen Dienstwagen gehabt und da konnte er sogar noch privat tanken auf seiner Tankkarte von der Firma. Das war erlaubt, das war kein Betrug. Und wenn die auf die Malediven geflogen sind zum Tauchen, habe ich gedacht, dem geht schon besser als mir. Und ich bin gar nicht so materiell eingestellt, aber als ich das gesehen habe, habe ich doch gedacht, und das ist unsere Geschichte. Es ging denen eigentlich gut, als sie morgens eingestellt wurden, bis jemand kam, dem es ein bisschen besser ging. Und jetzt fangen wir mit der Geschichte nochmal von vorne an. Ich habe auf die Zeit geachtet. Wir kommen noch hin. Es geht nämlich in dieser Geschichte, Jesus erzählt ja vom Himmelreich. Er will keine tariflichen Verhandlungen bemühen, sondern es geht ihm, glaube ich, um eine Frage, die zutiefst menschlich ist und die hat mit früh und spät, mit ganz am Anfang und ganz am Ende zu tun. Und mir ist sie das erste Mal begegnet in meinem Leben, als ich zum Konfirmandenunterricht musste. Ich wollte da nicht hin. Meine Eltern haben gesagt, du gehst da hin und ich bin ja in autoritären Verhältnissen groß geworden, 1967 geboren, da wurde man ja noch zu Hause gehauen, also nicht dauernd, aber meine Eltern waren ja Lehrer, die waren schon pädagogisch drauf und ich durfte in so einen Freiheitskindergarten, wo wir mit Dreck spielen durften, aber wenn es schlimm wurde, habe ich meine gelangt bekommen. Und Konfirmandenrecht wurde bei uns nicht diskutiert. Da gab es nicht so freiheitliche Bestrebungen. Möchtest du da vielleicht hin? Nein, ich wurde hingeschickt. Also fuhr ich mit dem Fahrrad von Marienfelde bis Dänischen Hagen und traf da Jugendliche verschiedener Art. Und wisst ihr was? Einige von denen kannten Lieder und Gebete. Und da wusste ich, was in dieser Geschichte drin steht. Es gibt Leute, die waren früher dabei. Und ich habe mich gefragt, als ich da so im Konfirmandenrecht saß, bei Pastor Krüger, habe ich mich gefragt, wirst du hier noch den Anschluss kriegen? Ich hatte keine Ahnung von nix. Ich wusste wirklich gar nichts. Und die wussten schon Bescheid, da gab es welche. Und es hat sich in meiner Geschichte irgendwie so fortgeschrieben. Als ich später Theologie studierte, gab es Leute, die hatten die Bücher schon gelesen, die ich noch nicht gelesen hatte. Die wussten irgendwie besser Bescheid. Die trugen so Bücherstapel durch die Bibliothek und machten einen wichtigen Eindruck. Und ich hatte meine zwei Bücher, die ich kannte und dachte, oh. Und vielleicht fühlst du dich, wenn du in einem Gottesdienst sitzt, genauso. Es gibt nämlich Leute, die haben schon morgens um 6 angefangen und du töffelst da so hinterher mit deinem Glauben. Und fragst dich vielleicht manchmal, ehrlich, wenn ich jetzt noch Christ würde, vielleicht bist du noch gar nicht so richtig oder weißt nicht so genau oder fragst dich das noch, ob ich hinter denen noch hinterher stinken kann? Vermutlich nicht. Die singen immer richtig mit, einige von denen stehen auf beim Singen und die aus der Freikirche zu uns gewechselt haben, die heben sogar die Hände. Vielleicht gibt es noch Leute, die können so prophetische Sachen, die haben auch die Bibel gelesen und der Pastor weiß auch Bescheid. Habt ihr nun Glück, ich weiß nicht so gut Bescheid, aber es gibt Leute bei uns in der Gemeinde, die wissen richtig gut Bescheid, sind schon immer dabei, kommen aus kirchlichen Familien und haben schon mit der Muttermilch eingesogen, Jesus ist der Herr der Welt. Und die um 15 Uhr angefangen haben zu arbeiten, also sag mal mit 35 sich das erste Mal beschäftigen, die steigen noch so ziemlich geschmeidig ein, in Glaubensdingen. Und wenn man da ein bisschen Gas gibt, holt man noch auf, dann lernt man fromme Wörter und Begriffe und dann fragt man schon mal jemanden, ob man für ihn beten darf. Das klingt irgendwie super. Und die dann schon 55 sind und dabei so zugucken, denken, ha, jetzt schaffe ich es gar nicht mehr. Und dann geht man noch mal einen Glaubenskurs und hofft, den Anschluss zu kriegen und da genauso furchtbar. Die wissen alle Bescheid und da sitzen Leute, die sagen es nicht gleich, die waren aber in schon 3 Glaubenskursen und wissen besser Bescheid. Und dann stellen die am Anfang eine Frage und am Ende ist man immer noch der Doofe. Und wenn du heute hier im Gottesdienst sitzt und von dir nicht sagen kannst, dass du Christ bist, sage ich, das ist heute für dich. Denn die ganze Geschichte handelt von dir. Sie handelt von den 17 Uhr Leuten. Und die schon lange dabei sind in dieser Geschichte leider zu den Blöden geworden. Und Vorsicht, liebe Gemeinde, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht die Pharisäer dieser Geschichte sind. Die Nörgler und Quaker, über die spät gläubig geworden sind oder sich überhaupt Mühe damit machen und vielleicht das nicht so leicht haben. Denn Jesus erzählt die Geschichte aus einem guten Grund. Er möchte ja den Leuten etwas sagen, er möchte uns etwas sagen damit. Und die erste Nachricht, glaube ich, die da drin steckt, ist die der Gnade und Freundlichkeit des Hausherrn, der sich einen Scheiß darum gekümmert hat, wie lange die Leute gearbeitet haben. Der sich das nicht angeschaut hat, und das ist vielleicht noch nicht so ganz gerecht, ja, ich weiß, wenn jemand von euch in der Gewerkschaft ist, das geht wahrscheinlich gegen deinen inneren Sinn, aber also hier ist es nicht so, dass es gerecht nach Stunden geht, sondern es geht um Gnade. Und um Freundlichkeit und um Güte und eine andere Gerechtigkeit als eine menschliche Gerechtigkeit. Und wo wir uns das ausrechnen und sagen, ja, also wenn ich so und so lange Christ gewesen bin, dann habe ich mir auch so und so lange Mühe gemacht. Im schlimmsten aller Fälle führst du zu Hause Buch über deine Spenden und rechnest dir aus, was dir im Himmel zusteht für die 124.000 Euro, die du vermutlich bis zu deinem Lebensende gespendet haben wirst. In dieser Geschichte kommen die ganz blöd weg, ehrlich. Die Aufrechner, die Ausrechner, die Buchführer, die kommen hier nicht gut weg. Denn die haben sich jetzt ausgerechnet, ich habe ja morgens um 6 angefangen und wenn der einen Denar für eine Stunde kriegt, dann kriege ich ja, ich weiß es gar nicht, sind das jetzt 11 oder 12 Denare? Aber sie haben sich das ausgerechnet und der ganz am Ende dazu gekommen ist, kann sein Glück nicht fassen. Und wenn du noch nicht gläubig bist und dich fragst, ob du das noch werden kannst, kann ich dir heute sagen, offenbar ist es in Gottes Sicht der Dinge so, dass er dich beschenken möchte in einer Weise, dass du dein Glück nicht fassen kannst. Oder mal anders formuliert, es ist vollkommen Wurst, ob du bisher in Gottes Team unterwegs warst. Wenn du dich noch dazu entscheidest, wird es Bombe. Wird es richtig gut für dich. Und du bekommst alles, aber auch alles, was die anderen schon vorher hatten. Das ist die gute Nachricht dieser Geschichte. Und das müssen wir uns als Gemeinde bitte auf der Zunge zergehen lassen. Es geht Jesus in dieser Geschichte um all die, über die der Hausherr in der Geschichte sogar so ein bisschen die Stirn runzelt, und ich fürchte, dass wir die Stirnrunzler eigentlich sind. Dass wir eigentlich diejenigen sind, die manchmal so ein bisschen knurrig gucken und uns fragen, ja, was ist denn mit denen, die noch nicht gläubig sind? Und dann fangen so moralische Urteile an und all solche Geschichten. Dieses, wieso steht ihr da müßig in der Gegend rum? Das hätten auch die anderen Arbeiter sein können, die schon seit 6 Uhr morgens an der Arbeit sind. Und ich fürchte, dass da so etwas Menschliches drin steckt, und ich fürchte manchmal darum, dass jemand, der jetzt noch nicht gläubig ist, der jetzt noch nicht so genau weiß, ob er mit Gott irgendwie irgendeinen Weg findet überhaupt, dass der sich bei diesen Leuten, die um 17 Uhr erst anfangen zu arbeiten, wiederfindet. Und die sagen etwas, was bezeichnet ist, und das höre ich dauernd in Traugesprächen. Niemand hat uns angeworben. Oder anders, es hat nie jemand mit mir darüber geredet. Keiner hat mich gefragt. Keiner hat zu mir gesagt. Niemand hat mich eingeladen. Die Geschichte von Menschen mit Kirchengemeinden, mit Gott, mit Jesus, mit Christen, mit der Bibel, mit Gebet, ist oftmals irgendwie eine Geschichte des Scheiterns und des Blöden und des Langweiligen und des Doofen, des blöde Angemaultwerdens noch am Heiligabend oder am Konfirmationssonntag, wo noch vorne einer steht und rummeckert, ihr wart ja nie da. Keine gute Idee. Denn wir möchten ja gefragt werden. Die meisten von uns, glaube ich, die eine gute Geschichte mit dem Glauben haben, haben auch eine gute Geschichte mit Christen gehabt und mit Kirchengemeinden. Ich hatte eine gute Geschichte. Denn obwohl ich keine Ahnung hatte, war unser Pastor Krüger, und er war ein bisschen langweilig manchmal, aber er war total nett. Er hatte so Kordjacketts mit Ärmelflicken, das fand ich schon als Jugendlicher doof. Aber er war super nett. Und beim Geländespiel konnte er rennen wie kein anderer. Hat man sich auch gewundert. Aber er hat uns lieb gehabt. Auf eine väterliche, gute Weise. Und für mich hat es bedeutet, dass ich, obwohl ich keine Ahnung von gar nichts hatte, mich wohlgefühlt habe. Und ich habe Christen kennengelernt, da war eine Jugendliche, und die waren super nice. Und ich habe meine besten Freunde heute noch aus der Zeit. Keiner hat uns gefragt, sagen sie. Aber als sie gefragt werden, erleben sie, sie bekommen den vollen Lohn von dem Hausherrn. Solltest du also an einer Schwelle stehen zu der Frage, kann ich mit Gott noch irgendwas werden, und du bist schon 80, sage ich dir, das sind die 17 Uhr. Es ist noch etwas Zeit, aber vielleicht nicht mehr ewig. Also macht es Sinn, dass wenn du jetzt an die Frage kommst, ich begegne gerade dem Hausherrn der Geschichte, ich mache gerade eine ganz kleine Erfahrung mit Gott, dass du die Hand hebst und sagst, ich bin dabei. Ich kann dir nur raten, es zu tun. Voller Lohn erwartet dich. Und das heißt in Jesu Geschichte, das Himmelreich. Er sagt, das Himmelreich ist so. Du wirst in den Himmel kommen und wirst mit allen anderen, die schon ewig Christen waren, die gleichen Lieder singen. Im Himmel. So wird es sein. Und nun kommen wir nochmal kurz zurück. Ich habe noch ein paar Minuten. Ich lasse hier die Stoppuhr laufen. Wir kommen nochmal kurz zurück zu den anderen. Und ich habe eine Frage, die vielleicht ein bisschen schmerzlich ist, aber ihr sitzt ja. Und das ist die: Warum quaken eigentlich die Leute in der Geschichte rum, die schon lange im Weinberg sind, also wir sagen mal, die schon lange Christen sind, warum maulen die manchmal eigentlich rum, wenn Leute dazukommen, die was anderes mitbringen, die andere Werte haben, die ewig rumgesessen haben irgendwo, die sich überhaupt nicht um Gottesdienste gekümmert haben. Die saßen schön zu Hause, gemütlich und haben gefrühstückt, während wir uns im Gottesdienst abgequält haben. Warum eigentlich sind die Christen manchmal so maulig über die, die noch nicht Christen sind und die dann Christen werden? Und warum gibt es eigentlich so viel Gequake, wenn die dann andere Werte haben und sich nicht anziehen wie wir? Einige von denen haben auch noch Haare, nicht so wie ich. Und die tragen sie auf eine komische Weise. Irgendjemand mit gefärbten Haaren heute hier, so grün oder so? Nee, gerade sehe ich das nicht. Aber manchmal tauchen ja so Leute auf, die passen dann irgendwie so komisch nicht ins Bild. Und dann kriegen die auch noch das Gleiche wie wir. Die kommen auch in den Himmel. Warum eigentlich sind wir Christen manchmal so quakig? Und da habe ich mich gefragt, ob es eigentlich so furchtbar ist, Christ zu sein. Denn in dieser Geschichte könnte man fast den Eindruck haben, die reden von des Tages Mühe und der Last, die sie da gehabt haben. Und ich habe mich dann gefragt, ob unser Bild vom Christsein nicht eigentlich irgendwie verdreht ist. Ob es sich nicht manchmal anfühlt wie hier in der Geschichte. Also, wir haben uns echt abgequält für Jesus. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass Leute das wollen. Die wollen sich auch quälen für Jesus. Aber es ist nicht die Geschichte. Die Geschichte ist ein freundlicher Hausherr, der Leute, die Arbeit suchen, einstellt, der sie in sein Team holt, der ihm Leben Sinn und Verstand gibt, die jetzt mitmachen dürfen und die eigentlich am Ende des Tages total zufrieden nach Hause gehen könnten. Sie haben alles, was sie brauchen. Sie haben sich eingesetzt, aber sie haben auch Ja dazu gesagt. Und dazu habe ich zwei Gedanken und damit schließe ich. Erstens, tu doch einfach mal, was dir Freude macht. Das darfst du als Christ und das sollst du als Christ. Wenn du etwas tust, in der Gemeinde oder in irgendeinem Verein oder irgendwo, wo du bist und du denkst, ich setze mich hier als Christ jetzt mal ein, hier trage ich was bei, dann tu doch bitte was, was dir Spaß macht. Und dann jammer bitte auch nicht rum. Und wenn du etwas tust, was dich zum Jammern bringt, dann hör doch auf damit. Warum meinst du, dass du das tun sollst? Wenn am Ende dabei rauskommst, dass du ein quakiger Mensch bist, dann ist es, glaube ich, nicht so, dass es Gott erfreut. Und das Zweite, ich glaube, die Gefahr aller, die schon lange Christen sind, und das lese ich aus dieser Geschichte raus, ist, dass sie über die Jahre keine gute Beziehung zu ihrem eigenen Christsein entwickeln. Dass sie Fehlhaltungen entwickeln. Ich weiß, wovon ich rede. Mein eines Knie, das tut mir immer so ein bisschen weh. Und ich gehe manchmal komisch. Mir fällt das auf. Und dann fängt mein Rücken an, weh zu tun, hier unten. Und dann verschiebt es sich nach oben. Und dann stehe ich so ein bisschen so. Wie der Glöckner von Notre Dame. Nur nicht ganz so schlimm. Fehlhaltung. Und das hat mit dem Knie zu tun. Und es wandert so durch. Und wenn du in deinem Glauben Dinge angenommen hast, die dir eigentlich wehtun, und du glaubst, dass du das unbedingt so tun müsstest, dann frag dich doch mal, ob dir dein Hals wehtut, weil mit deinem Knie was nicht stimmt. Oder anders gesagt, könnte es sein, dass du unbedingt glaubst, dass dein Glaube so funktionieren müsste, aber du heute aus der Geschichte lernen kannst, dass es auch total anders geht. Du hättest nämlich auch bis 15 Uhr Feierabend haben können, dann anfangen etwas zu tun und hättest den vollen Lohn bekommen. Du musst das nicht so machen, dass es dich quält. Die, die sich über ihre morgendliche Arbeit beschweren, die sie dann noch haben wollten, hätten auch genauso gut um 15 Uhr anfangen können. Die hätten auch mal Pause machen dürfen. Und das ist die zweite gute Nachricht des Tages. Die erste war, auch wenn du erst ganz spät Christ geworden bist, voller Lohn für dich. Solltest du dich heute noch dafür entscheiden, voller Lohn für dich. Und das zweite ist, es ist nirgendwo festgelegt, wie viel du tust. Es ist nicht festgelegt, dass du dich abquälen musst für deinen Glauben. Du darfst auch Pause machen, mittags beginnen, den ganzen Vormittag über Fernsehen gucken, wenn du dir das leisten kannst. Guck den Vormittag über bei Netflix und schreib mittags 3 E-Mails für Jesus. Ich weiß eigentlich nicht, welche E-Mails man für Jesus schreiben könnte, aber ist ja egal. Also, irgend sowas. Übernimm eine kleine Sache. Speck doch mal ab mit deinem ehrenamtlichen Engagement. Wenn dich das so quält, lass davon ein bisschen was bleiben und mach das, was du tust, mit Freude und werd nicht zum Quarkbüdel, weil du meintest, viel machen zu müssen, um dich hinterher darüber zu beschweren. Das ist nicht gut. Und es ist auch nicht so, dass Jesus jetzt erzählt hätte, so funktioniert das Himmelreich. Er sagt, das Himmelreich funktioniert so, wer um 17 Uhr anfängt zu arbeiten, kriegt noch den vollen Lohn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.